بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا، واجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان، وفرج كرب أمتنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان الإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق. مصنف الرسالة عالم من علماء المغرب، هو الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الرابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind beim vierten Vortrag bezüglich dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah, هذا اللقاء عنوانه في اكتشاف القرآن تدبرا وتفكرا. اكتشاف القرآن تدبرا وتفكرا. الدرس الماضي كان عنوانه كيف نجدد ديننا، وعرض المصنف رحمه الله تعالى أسئلة على النفس حتى نجيب على هذا السؤال. سأل نفسه قائلا: هل تعرفين الله؟ هل تعرفين القرآن؟ كان هذان هما السؤالان الذي وقفنا أمامهما في الدرس الذي مضى. فمن أراد أن يجدد الدين وأن يعيد للأمة المكان التي فقدت، فلا بد أن يجيب عن هذين السؤالين. يسأل نفسه قائلا: هل تعرفين الله؟ هذا هو السؤال. هل تعرفين القرآن؟ وعلمنا أن الإجابة كانت لا كما يفهمها البعض. فمن خلال الحديث عن القرآن في الدرس الماضي تبين لنا أننا ما زلنا بعد ما عرفنا القرآن، وبالتالي ما قدرنا ربنا حق قدره جل في علاه. في هذا اللقاء هنبدأ في اكتشاف القرآن من حيث التدبر ومن حيث التفكر، فإنه لا سبيل إلى معرفة الله عز وجل إلا من خلال معرفة القرآن أولا، لأن القرآن هو متن الرسالة التي أرسلها ربنا جل جلاله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليعرف العباد من خلالها بالرب جل جلاله. إذن لكي أعرف ربي فلابد أولا أن أعرف متن الرسالة القرآن الكريم. ولذا يقول الله تعالى على مائدة سورة الإسراء في الآية 9 والـ10 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن لا هداية إلا من خلال القرآن، لا توفيق إلا من خلال القرآن. فمن الخطأ أن نسمع من يقولون عرفنا الله بعقولنا، هذا خطأ جسيم. لا، عرفنا الله بشرع الله عز وجل، فربنا جل جلاله عرفنا على ذاته على صفحات هذه الرسالة القرآن الكريم. لذا القارئ للقرآن المتدبر لأحكامه يرى أن معظم الآيات الواردة على متن هذه الرسالة تعرفنا بربنا. إذن من أراد أن يعرف الله فلابد أن يعرف أولا القرآن.
Das Thema des heutigen Vortrags inshallah wird sein, wie man den Koran verinnerlicht und über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala nachdenkt. Wir haben im vergangenen Unterricht erwähnt, und zwar dieses wichtige Thema, was wir angesprochen haben, wie man seinen Iman erneuert. Und wir haben gesagt, was mit euer Erneuern gemeint ist, und zwar seinen Iman aufzufrischen. Und so haben wir erwähnt, dass es wichtig ist für denjenigen, der seinen Iman auffrischen möchte, dass er seiner eigenen Nafs zwei wichtige Fragen stellt. Und zwar die erste Frage: Kennst du Allah? Und die zweite Frage: Kennst du den Koran? Und diese zwei Fragen sind sehr wichtig und ausschlaggebend für denjenigen, der das Ziel hat, seinen Iman aufzufrischen bzw. seinen Iman zu erneuern. Das heißt, so haben wir angesprochen: Kennst du Allah und kennst du den Koran? Heute werden wir genau dort weitermachen. Und zwar ist es wichtig, dass wir wissen, liebe Geschwister, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nur kennen kann, wenn man den Koran kennt. Und das ist logisch. Denn Allah azza wa jal hat dieses Buch offenbart, und in diesem Buch erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, erzählt Allah azza wa jal über sich, sei es jetzt seine Barmherzigkeit, seine Strafe, alles was damit zusammenhängt, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Koran. Das heißt, derjenige, der diesen Koran nicht liest, beziehungsweise nichts von diesem Koran wissen möchte oder ähnliches, kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht so kennen, wie man ihn wirklich kennen sollte. Denn eine weit verbreitete Aussage, die aber falsch ist, dass die Leute sagen, wir haben Allah mit unserem Verstand kennengelernt. Das ist ja eine falsche Aussage. Allah azawajal hat dir den Verstand gegeben, um ihn kennenzulernen, aber er hat dir ebenfalls dieses Buch gegeben, das uns von Allah subhanahu wa ta'ala erzählt. Das heißt, derjenige, der Allah azawajal kennenlernen möchte, muss zuerst mal Kontakt mit dem Koran haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Isra, Vers Nummer 9 und 10, sagt Allah azawajal in der sinngemäßen Übersetzung: Gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird. Und dass wir denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, schmerzhafte Strafe bereitet haben. So viel dazu, dass man durch den Koran Allah Azza wa Jalla kennenlernt.
ولكي يؤكد لك بطلان هذه المقولة التي يقولها البعض عرفنا الله بعقولنا، نقول: مهلا يا قوم، إنما عرفنا ربنا بربنا. كيف ذلك؟ الله تعالى منحنا منحا ربانية لكي نتعرف عليه. هذه المنح هي 5 منح ربانية لابد أن تحفظها وتعيها. المنحة الأولى الفطرة السليمة النقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصراني أو يمجساني، وما قال أو يمسلماني لأن الإسلام هو الفطرة، فطرة سليمة نقية منحك الله إياها، جئت إلى هذا الكون لهذه الفطرة، فقد أخذ الله تعالى على الأرواح قبل خلق الأبدان الميثاق والعهد، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إذن أنت في عالم الروح قبل أن يخلق الله هذا الجسد، أخذ الله عليك الميثاق أن الواحد هو الله وأن المعبود بحق هو الله، وشهدت على ذلك. لذا جئت إلى هذه الحياة بهذه الفطرة، مهيئ للإيمان، مهيئ للتوحيد، فالفطرة هي الإسلام، ودي أول منحة. المنحة الثانية: العقل المتدبر. منحك الله تعالى الآلات التي من خلالها تتمكن من الوصول إليه، فمنحك عقلا متدبرا. لذا قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فدي آلات التعرف، آلات تحصيل العلم، فمنحنا عقولا متدبرة، وأؤكد متدبرة لا متعطلة، فياما عقول تعطلت فما وصلت للحق، فلابد أن يكون العقل متدبرا، ودل نعيش معه في خلال تدبر القرآن. يبقى المنحة الثانية العقل. المنحة الثالثة أنه أرسل الرسل، فالعقل وحده لا يستطيع أبدا أن يصل إلى الله أبدا، وذلك عندما زعموا أن الفراعنة وصل بعضهم إلى التوحيد، هذا باطل. التوحيد الذي زعموا أنه وحد الآلهة الباطلة في إله آخر باطل، وهو الشمس. يقول لك إخناتون الذي دعا إلى التوحيد. توحيد إيش؟ إخناتون هذا كان فرعون في مصر قديما، وكانت الآلهة متعددة في زمانهم، هناك من يعبدون ثعبان الكبرى، وهناك من يعبدون زهرة اللوت، وهناك وهناك. فماذا يصنع هذا الفرعون؟ جمع الآلهة في إله الشمس وسمه آمون، الإله آمون يعني الشمس، فيعبدون الشمس من دون الله. هذا هو العقل، هكذا قاد العقل، العقل قادهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الشمس. فالعقل لا يستطيع وحده أن يصل إلى الله إلا بنور الوحي. لذا جاءت المنحة الثالثة، وهي منحة إرسال الرسل، إرسال الرسل. ثم جاءت المنحة الرابعة، وهي إنزال الكتب. رسول يعني معه كتاب، متن الرسالة الذي يعرفنا على الله، كيف نعبده، كيف نصل إليه. ثم جاءت المنحة الخامسة، وهي الإعجاز، المعجزات. أيد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات، سواء كانت مادية للحسية أو معنوية. مثلا إبراهيم عليه السلام أمده الله تعالى بمعجزة، وهي سلب خاصية الإحراق من النار. النار تحرق قوم إبراهيم الكفار، أشعلوا له نارا، جردوه من الثياب وقيدوه وألقوه في النار، النار بتحرق. نعم، جاء الأمر من صاحب الأمر جل جلاله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار لم تحرق إبراهيم لأن الذي أمره هو الله، فلما هدأت خرج منها إبراهيم سالما، وكانت هذه آية ومعجزة تثبت أنه رسول وأنه نبي حق وصدق. دي اسمها آية مادية، آية حسية. موسى عليه السلام العصا كانت معجزة تتحول إلى حية، يده كانت معجزة يضيء منها ضوء ما بين السماء والأرض من غير علة ولا مرض. كذلك سلب الله له خاصية الاستطراق من الماء، البحر مستوي، فضربه موسى بالعصا انفلق، وسلب الله خاصية الاستطراق من الماء، ما بقاش مستوي، بقى في طريق يابس، ونجى الله موسى عليه معجزة. آية سيدنا عيسى عليه السلام معجزته كانت في الطب، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله رب العالمين، دي آية. يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله رب العالمين، دي آيات اسمها معجزات، معجزات مادية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بنوعين من المعجزات، الحسية والعقلية المعنوية. حسية أنين الجذع لفراق النبي، شجرة تشهد برسالة النبي، شجرة تأتي وتستر عورة النبي، ينبع الماء من بين أصابع النبي حتى يسقي جيشا بأسره ويتوضؤون، الطعام يسبح في كف النبي ويسمعه الصحابة، الحصى يسبح في كف النبي ويسمعه الصحابة، البعير يأتي فيشتكي للنبي ظلم صاحبه، دي كلها آيات مادية، القمر ينفلق إلى فلقتين وانشق، هذه كلها معجزات مادية، معجزات مادية. وهناك معجزة عقلية خالدة، وهي معجزة القرآن الكريم الذي بين أيدينا، والذي تحدى الله به البشرية أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور، ولن يأتوا بذلك أبدا، لأن القرآن كلام الله عز وجل. الإعجاز دليل على صدق الأنبياء وصدق المرسلين. إذن يا إخوة، عرفنا ربنا بربنا، فربنا منحنا فطرة سليمة، منحنا عقولا متدبرة، أرسل إلينا رسلا، أنزل علينا كتبا، وأيد أنبياء رسل بالمعجزات التي تدل على صدقهم. إذن من الخطأ أن تقول عرفنا ربنا بعقولنا أبدا، فكم من عقول ضلت وزلت عندما ابتعدت عن نور الوحي. ونفرق بين الذكاء وبين العقل، فمن كان له عقل يهتدي بنور الوحي، أما من غاب عقله حتى وإن كان أذكى أذكياء العالم فسيضل وسوف يقع في الإلحاد كحال الكثير من الملحدين، وكانوا من أذكى الناس، انظر إلى أينشتاين وغيره وغيره، أذكياء لكنهم ليسوا عقلاء. فالعقل أن تصل إلى الحق بنور الوحي.
Das heißt, liebe Geschwister, auf diese Aussage hinzukommen, die wir vorhin erwähnt haben, dass es viele Leute heutzutage gibt, die sagen, du brauchst keine Religion und du brauchst nichts. Man lernt Allah azza wa jalla kennen mit seinem eigenen Verstand. So haben wir vorhin kurz erwähnt in der Übersetzung, dass man Allah azza wa jalla yani natürlich mit dem Verstand kennenlernt, aber indem man den Verstand nutzt, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Das heißt, der Muslim sollte wissen, Allah azza wa jalla wird erkannt durch sich selbst. Das heißt, wir lernen Allah azza wa jalla kennen durch ihn selbst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem Menschen hat er Wegweiser gegeben, um die Wahrheit kennenzulernen. Ja, und diese Wegweiser sind 5 Wegweiser. Und dies sollte man sich gut merken, inshallah. Allah azza wa jalla hat jedem Menschen 5 Wegweiser gegeben, damit er ihn kennenlernt. Der erste Wegweiser, den wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, ist al-Fitra, die innere Veranlagung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder, der auf die Welt kommt, kommt mit einer Fitra auf die Welt. Und seine Eltern machen ihn entweder zu Juden oder zu Christen oder zu Feueranbeter. Und so sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt hat, und seine Eltern machen ihn zu Muslimen, aufgrund dessen, weil die Fitra, derjenige, der seine natürliche Veranlagung, seine Fitra so nutzt, wie es Allah ihm gegeben hat, der wird automatisch zur Religion des Islam finden. Das heißt, liebe Geschwister, diese Fitra, die Allah gegeben hat, diese innere Veranlagung, ist der erste Wegweiser, um Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen. Der zweite Wegweiser, den uns Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, ist der Verstand. Aber den Verstand so zu nutzen, wie es Allah azza wa jalla vorhergeschrieben hat. Nicht wie wir sehen diese Atheisten oder ähnliches. Dies ist das Ergebnis dessen, wenn man seinen Verstand in der falschen Art und Weise benutzt. Sondern der Verstand wird so benutzt, um Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen. Und Allah azza wa jalla hat dir diesen Aql gegeben, diesen Verstand gegeben, damit du nachdenkst über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. All das, was du hier siehst, dass du nachdenkst und weißt, dass all dies einen Schöpfer hat und damit der zweite Wegweiser, um Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen. Der dritte Wegweiser, den Allah Azzawajal jedem von uns gegeben hat, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Gesandte geschickt hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu verschiedenen Völkern oder zur Menschheit oder wie auch immer Gesandte geschickt, damit diese zum Ein-Gott-Glauben aufrufen, damit diese zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen und den Menschen den Monotheismus lehren, indem man Allah azawajal anbetet und nichts Allah azawajal beigesellt. Diese Gesandte haben von Allah subhanahu wa ta'ala etwas mitbekommen, was sie den Menschen lehren sollten. Und das ist der vierte Wegweiser, und zwar sind das die Bücher. Das heißt, die Gesandten, die gekommen sind von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azawajal, hat ihnen Bücher mitgegeben, damit sie den Menschen diese Bücher lehren. Und diese Bücher sind es, die im Endeffekt benutzt werden als Wegweiser ebenfalls, um Allah azawajal kennenzulernen. Kommen wir zum fünften Wegweiser, den Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, damit man ihn kennenlernt, und zwar die Wunder. Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem Gesandten, wie wir gesagt haben, ein Buch mitgegeben. Und jedem Gesandten hat Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit gegeben, Wunder zu vollziehen. Damit die Menschen erkennen, dass diese Person wirklich geschickt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. So sehen wir beispielsweise in der Biografie von Ibrahim a.s., der von seinem Volk, yani ihr kennt diese Geschichte, man hat ein großes Feuer gemacht und man wollte Ibrahim da reinwerfen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt und hat gesagt, und wir haben den Feuer auferlegt, dass es kühl und Friede sein sollte für Ibrahim. Das heißt, das hier ist das Wunder von Ibrahim a.s. Aber alle haben sie Wunder bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wunder von Musa a.s. war gewesen, und jeder von euch kennt das, dass beispielsweise dieser Stock lebendig geworden ist. Oder dass Musa a.s. yani diese Hand hatte, die eine leuchtende Hand war, als sie sich zusammengetroffen haben mit den Zauberern und so weiter und so fort. Und ebenfalls ein Zeichen von Musa a.s., ein Wunder von Musa, dass er das Meer geteilt hat, als er davon gekommen ist. Und das ist ebenfalls ein Wunder, das Allah azawajal diesen Gesandten gegeben hat, damit man erkennt, dass diese wahrlich Gesandte sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat Allah azawajal auch Isa a.s. Wunder gegeben. Isa a.s., und das ist auch das, was wir oft hören bei den Andersgläubigen. Yani wir leugnen das nicht, wenn du hörst, Isa a.s. hat kranke Menschen geheilt. Und das ist richtig, das ist nichts Falsches. Isa a.s. hat die Kranken geheilt, aber wir sagen, er hat sie geheilt mit der Kraft und mit der Macht Allah subhanahu wa ta'ala, mit der Erlaubnis Allahs azza wa jal. So war dies das Wunder von Isa a.s. gewesen. Das Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lässt sich in zwei unterteilen. Einmal diese Arten von Wunder, wie wir sie kennen, diese Wunder, die man wahrgenommen hat, diese beispielsweise wie diese Palme, die geweint hat, oder das Kamel, das zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und sich beklagt hat, oder ebenfalls ein weiteres Wunder, dass Wasser gekommen ist zwischen den Fingern des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder ebenfalls weitere Wunder, dass die Steine, Allah subhanahu wa ta'ala hat es den Steinen ermöglicht zu sprechen, oder der Baum, der bezeugt hat, der Baum, der zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingegangen ist, um seine Aura zu beschützen. Ja, yani ganz viele solcher Wunder. Das ist die eine Art von Wunder. Die andere Art von Wunder, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, ist der Koran. Ist der Koran, dieses Buch Allahs azza wa jal, ist eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, aber gleichzeitig ist es auch ein Wunder, das uns zeigt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahrlich der Gesandte Allahs azza wa jal ist. Das heißt, so hat Allah subhanahu wa ta'ala all diese Wunder gegeben und diese Wegweiser gegeben, die Menschen, damit der Mensch diese Wegweiser, diese fünf, die wir benutzt haben, nutzt, um Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen und um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Nein.
إذن يا لتعاست من ضل عن هذا الأصل العلمي العظيم القرآن الكريم فهو سبيل الهداية ولذلك لا تعجب عندما ترى أن الذين احتكموا إلى عقولهم ضلوا فمثلا المعتزل الذين قالوا بنظرية التحسين والتقبيح العقلي ضلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته لأنهم اعتمدوا على عقولهم والعقول فيها المريض وفيها السقيم وفيها وفيها كحال الكثيرين اليوم إلا من رحم ربي وعصم ممن ينكرون السنن ويطعنون في من حملوا لنا السنن كالأئمة الأعلام مثل الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين لماذا؟ لأن هؤلاء احتكموا إلى عقولهم فقط ولم يستضيئوا بنور الوحي فبالتالي لابد أن يطعنوا في حملة السنة، ولابد أن يهدموا الإسلام بعقولهم العافنة. فالعقل يا إخوة لابد له من استضاءة بنور الوحي، فإن ضل العقل عن القرآن عاش في التيه والضلال والعياذ بالله رب العالمين. فلك أن تتدبر هذا ثم تبصر. لذلك في سورة آل عمران 79 الله جل جلاله قال مستدركا بقوة على الذين حرفوا وبدلوا من أهل الكتاب، فقال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه هي سبل النجاة، كونوا ربانيين. ربانيين أي استضيئوا بنور الوحي الرباني. ربانيين تمسكوا بالكتاب الذي أنزله الله عليكم فإنه سبيل الهداية. ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فوالله إخوة لا سبيل لمعرفة الله إلا من خلال شرعه ومنهاجه. نعم.
Deswegen, wenn wir sagen, dass der Koran das Buch Allah subhanahu wa ta'ala so wichtig ist, sollte der Muslim wissen, dass es yani fahrlässig ist, wenn man nachlässig wird gegenüber dem Koran. Und diesen Verstand, wie wir vorhin erwähnt haben, sollte man nutzen mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wird die Rechtleitung kommen. Und nicht den Verstand so einsetzen, wie es verschiedene Gruppierungen, Sekten wie die Mu'tazila oder andere Sekten getan haben, die ihren Verstand zu sehr eingesetzt haben und dann die Bedeutung der Verse Allah subhanahu wa ta'ala oder die Bedeutung der Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala oder die Bedeutung der Namen Allah subhanahu wa ta'ala verändert haben. Deswegen sollte man wissen, den Verstand so benutzen, im Einklang mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, und das ist der einzige Weg zur Rechtleitung.
إذن لابد لنا أن نتبصر الآن، وقبل أن نتبصر أود أن أذكر أن عندنا معاني عظيمة تتعلق بالقرآن وبالكون، منها التدبر ومنها التفكر ومنها الإبصار. فالتدبر هو السبيل الشرعي لمعرفة الآيات الشرعية، والتفكر هو السبيل الشرعي لمعرفة الآيات الكونية. وبمعرفة الآيات الشرعية والآيات الكونية يحدث لك الإبصار، فيمن الله عليك بالبصيرة في الدين. إن تدبرت الآيات الشرعية أي القرآن والسنة ونظرت إلى مآلاتها وأحكامها بفهم، ثم تفكرت في الكون من حولك وفي آيات ربك التي بثها في الكون كدلائل وبراهين واضحة ساطعة على وحدانيته، عندها تأتيك البصيرة، يأتي الإبصار. فالإبصار ثمرة للتدبر في الآيات الشرعية، والتفكر في الآيات الكونية يحدث الإبصار. هذه بداية حتى تعلم عن ماذا سوف نتكلم. نعم.
Jetzt inshallah beginnen wir mit dem eigentlichen Thema dieses Vortrages, und das ist das, was wir zu Anfang erwähnt haben. Die Verse Allah subhanahu wa ta'ala, über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala nachdenken, die Zeichen Allahs nachdenken und die Verse des Koran zu verinnerlichen. Man sollte wissen, es gibt drei wichtige Etappen, was dieses Thema angeht. Das erste ist, wie der Sheikh erwähnt hat, Tadabbur. Und das ist, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala zu verinnerlichen. Die Verse, die uns Allah azza wa jalla im Koran offenbart hat, diese versuchen zu verinnerlichen. Danach kommt At-Tafakkur, und das ist Nachdenken über die weltlichen Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Yani das, was man in der Umwelt wahrnehmen kann oder ähnliches, die weltlichen Zeichen wahrzunehmen. Und das bringt dann zul Ibsar. Yani, wenn du Tadabbur machst, nachdenkst über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala und Tafakkur machst, yani nachdenkst über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der freien Umwelt und ähnliches und Sonne, Mond und System und all das, was damit zusammenhängt, das bringt dich zu Ibsar. Und Ibsar ist Einsicht bringend. Wenn du sagst Ibsar, wenn wir über Ibsar reden, dann bedeutet das, dass es yani, du hast diese Verse Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht und nachgedacht über die Zeichen Allahs azza wa jal in der Umwelt, und das bringt dich dann im Endeffekt dazu, dass du Einsicht bekommst. dass es keinen anbetungswürdigen Herrn gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala.
ولنبدأ بقضية التدبر في الآيات الشرعية وأول ما يستوقفنا أن الله جل جلاله وصف كتابه بالروح. لابد أن تتدبر هذا المعنى في سورة الشورى آية 52 وآية 53. يقول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. لابد أن نقف هنا ونحن نقرأ هذه الآيات، سورة الشورى آية 52 و53. لابد للقارئ أن يتدبر وأن يقف. القرآن وصفه الله تعالى بالروح، إيه معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه سبب الحياة، فمن أخذ بالقرآن كانت له حياة، ومن فارق القرآن كان له الموت. لابد أن تعي هذا جيدا، لأن الله تعالى وصف كلامه بأنه روح. روح، طيب تعالوا نشوف الروح للبدن، هي أصل الحياة وسببها. عندما نقرأ مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه، أي عند البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. الله، ثم ينفخ فيه الروح، هذا هو الشاهد. من هنا تبدأ الحياة، قبل ذلك لا حياة، عبارة عن نطفة، عن مضغة، عن علقة، عظام، لحم، لم تبدأ الحياة بعد. ثم ينفخ فيه الروح، يبقى بدأت حياتك بالنفخ فيك من الروح. هذه الروح التي أخبر عنها الرب جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا خلق من خلق الله لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل. سر من أسرار الله رب العالمين الروح هذه، والتي بها تبدأ حياتك، بها تبدأ حياتك، أنت لا تعرف أصلها ولا تعرف كنهها، بها تبدأ حياتك. نعم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندما تفارق الروح البدن يكون الموت. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في وصف الموت قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. خلاص موت، قبض خلص، كان الموت. وذلك يقول الطبيب عندما يأتي المريض الذي ينازع ويتابعه، فإذا خرجت روحه يمسك الطبيب بيده ينظر نبضه قد توقف، حياته قد انتهت، فيقول: السر الإلهي خرج، إن لله وإنا إليه راجعون. مات الروح. يبقى الروح للإنسان بها تبدأ حياته، وإذا فارقت البدن كان الموت. والله جل جلاله وصف القرآن بأنه روح. إذن إن باشر قلبك كانت الحياة، وإلا كان الموت. ولذا لا تعجب أن يكون الوصف للقلب الذي ليس فيه كلام الله شبهه النبي بالبيت الخرب لا حياة فيه، بخلاف القلب العامر بالقرآن. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. نعم.
Die Wichtigkeit des Koran, liebe Geschwister, wie wir vorhin angesprochen haben, zeigt sich in folgendem Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl bzw. von unserer Angelegenheit als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir recht leiten, wen wir wollen von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Vorhin haben wir gesprochen, die Wichtigkeit, dass der Mensch nachdenkt, dass der Muslim vor allem nachdenkt, über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala, über die Verse Allah azza wa jalla, die im Koran vorkommen. Für diejenigen, die nicht da waren, wir haben gesagt, das stellt sich ja aus drei zusammen. Erstens das Verinnerlichen der Verse Allah subhanahu wa ta'ala und zweitens das Nachdenken über die weltlichen Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und drittens die Einsichtbringung im Endeffekt. Das heißt, wenn wir sagen, es ist wichtig für den Muslim, dass er die Verse Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht, so ist es zuallererst wichtig, dass wir die Verse Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt verstehen. Und was ist damit gemeint, wenn Allah sagt, und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Und Allah erwähnt diesen Koran als Geist für den Menschen. Und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Das heißt, wenn Allah diesen Koran als Geist oder was gegenwärtig bekannt ist, viele nennen es auch als Seele, eingegeben hat, so ist es wichtig zu wissen, was überhaupt damit gemeint ist. Yani viele lesen den Koran und wir verstehen ihn nicht. Was ist damit gemeint, wenn das Allah subhanahu wa ta'ala so erwähnt? Man sollte wissen, Allah azza wa jalla erwähnt dies so, genauso wie es für den Körper eines Menschen, für das Leben, essentiell yani wichtig ist, dass man eine Seele, dass man einen Geist hat. Genauso ist es wichtig für das Herz, dass es den Koran als Geist des Herzens benutzt. Dass es den Koran als Geist des Herzens benutzt. Und wir sehen in vielen Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wir erwähnen eine Überlieferung, die von Abdullah ibn Mas'ud erwähnt ist, Allah subhanahu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist ein etwas längerer Hadith, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in 40 Tagen als Samentropfen zusammengebracht. Danach wird er ebenso lang ein Blutklumpen. Danach ist er ebenso lang ein kleiner Fleischklumpen. Danach entsendet Allah den Engel, der ihm die Seele einhaucht. Dann wird der Engel mit vierlei beauftragt. Mit der Bestimmung seines Lebensunterhaltes, seiner Lebensdauer, seiner Taten und ob er elend oder glücklich sein wird. Ich schwöre bei dem, außerdem es keinen anderen Gott gibt, dass es einige unter euch gibt, die wahrhaftig solche Werke der Bewohner des Paradieses vollbringen, bis sie von ihm nur noch eine Ellenlänge entfernt sind. Dann ereilt ihnen das Vorherbestimmte und somit vollbringen sie Taten, Werke der Bewohner der Hölle und gehen in diese ein bis zum Ende des Hadithes. Ausschlaggebend, was wir entnehmen aus diesem Hadith, liebe Geschwister, ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Danach entsendet Allah den Engel, der ihm die Seele einhaucht. Das heißt, jeder Mensch von uns hat den Auftrag bekommen, oder der Engel hat von Allah subhanahu wa ta'ala den Auftrag bekommen, dem Menschen die Seele, den Geist einzuhauchen. Und genauso wie man diese Seele, genauso wie sie ausschlaggebend ist für Leben oder Tod, genauso ist dieser Koran als eine Seele zu betrachten für das Herzen des Menschen. Wir sehen ebenfalls in einer anderen Überlieferung, so sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis von demjenigen, der seinen Herrn gedenkt, und demjenigen, der seinen Herrn nicht gedenkt, ist das Gleichnis eines Lebendigen und eines Toten. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier, dass derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht gedenkt, dass der so ist wie ein Toter. Und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, lebendig ist. Das heißt, lebendig wird man mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und lebendig wird das Herz, als wenn es diesen Koran, diese Offenbarung so wichtig nimmt, dass es wichtig für mein Herz ist, weil das die Seele meines Herzens ist, diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Nein.
إذن ما دام القرآن روحا فحياة الأمة متوقفة على هذا الروح. إذن من يسأل عن تجديد الدين للأمة إنه القرآن. تدبر القرآن والعمل بالقرآن. القرآن الذي اتخذه الكثيرون منا إلا من رحم ربي مهجورا، فهناك هجر التلاوة وهناك هجر العمل، وهذا من أشد أنواع الهجر. قد تجد إنسانا يقرأ القرآن كثيرا لكنه لا يعمل به، وهذه مشكلة خطيرة جدا. تدبر القرآن معناه بعد التلاوة الصحيحة أن تصدق خبره، أن تنفذ أمره، أن تجتنب نهيه، أن تكون أخلاقك القرآن كما كان أخلاق النبي القرآن. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن. فهل أنت تأسيت بنبيك في هذا الباب فكنت قرآنا يمشي بين الناس؟ هذا هو السؤال. إذن القرآن حياة للأمة، نعم، بل وحياة للقلوب، حياة للقلوب. فقد استمعنا الآية منذ قليل، سورة الشورى، الله تعالى يخاطب النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم فيقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي أن النبي قبل أن يمن الله عز وجل عليه بالوحي ونزول القرآن كان النبي حائرا. يريد النبي أن يخرج من ظلمات الجاهلية، عادات قبيحة، عبادة للأحجار، شرب للخمور، وأد للبنات، انتهاك للحرمات. النبي فطرته نقية، يريد أن يخرج من هذه الظلمات، ولكنه يبحث بعد أن اعتزل قومه واعتزل أهل مكة، يبحث عن سر هذا اللغز العظيم في الوجود وفي الكون. فهداه الله عز وجل عندما نزل عليه الروح بالروح. الروح هو جبريل، نزل بالروح وهو القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي بهذا القرآن يا محمد كن هاديا وبين الطريق للناس، بين الطريق للناس، فإنه لا سبيل لمعرفة الله إلا بهذا القرآن وإلا ببيان الطريق. إذن يا إخوة، حياة الأمة في القرآن، حياة القلوب في القرآن، وهذا معنى التدبر. التدبر الذي من أجله أنزل الله كتابه. اقرأ مثلا قول ربك في سورة صاد 29، قال الله تعالى مخاطبا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أصحاب العقول. القرآن يخاطب أصحاب العقول المتدبرة. إذن العلة من نزول القرآن التدبر، فهل تدبرنا القرآن؟ هذا هو السؤال.
Das heißt, wenn wir sagen, liebe Geschwister, dass dieser Koran wichtig ist, dem Menschen, dass der Mensch diesen Koran benutzt und ihn sieht als Geist bzw. als Seele des Herzens, also sollte man wissen, dass die Lage der Umma oder dass die Lage vieler Muslime heute so schlecht ist. Und wir sagen, vieler Muslime so schlecht ist aufgrund dessen, weil man sich vom Koran entfernt hat. Und das Entfernen vom Koran, liebe Geschwister, erwähnt hier der Sheikh, lässt sich in zwei Kategorien unterteilen. Einmal das Entfernen vom Lesen und einmal das Entfernen vom Handeln. Das heißt, es kann sein, dass man das Lesen unterlässt, und die andere Art und Weise, wie man es unterlässt, ist, dass man das Handeln danach unterlässt. Und die Umma bzw. wir als Muslime, wir brauchen beides. Das Lesen des Koran und ebenfalls das Handeln danach. Deswegen sollte man wissen, genau das ist das Verinnerlichen des Koran. Yani, wenn du den Koran liest, und du denkst darüber nach und du verinnerlichst das und das, was da drin ist, erklärst du selbst für wahr und du handelst danach und du gehst nach den Geboten und gehst nach den Verboten und du benutzt diesen Koran, um deinen eigenen Charakter zu verbessern. So wurde Aisha radiallahu anha gefragt, über den Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sagte sie, sein Charakter war der Koran. Und das ist ebenfalls wichtig, dass mit den Handeln, dass nicht nur das Äußere oder Ähnliches gemeint ist, sondern dass der Muslim auch versucht, sein Innerliches zu verändern. So sagte Aisha radiallahu anha, sein Charakter war der Koran. Und genau das ist Leben für die Herzen, liebe Geschwister. Yani diese Offenbarung, die eingebracht worden ist, Allah azza wa jal über Jibril und Jibril alayhi salam, hat sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht, als Licht, als Rechtleitung. Und er sagt, und du leitest wahrlich zu einem geraden Weg. Das heißt, oh Muhammad, nutze diesen Koran, um wahrlich zum geraden Wege aufzurufen. Der Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surah Sad, Vers 29, ein weiterer wichtiger Vers. So sagt Allah azza wa jal, dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Das heißt, dieser ganze Koran, liebe Geschwister, ist offenbart worden von Allah subhanahu wa ta'ala, damit der Mensch darüber nachdenkt. Dieser ganze Koran ist offenbart worden, damit wir darüber nachdenken. So sagt Allah azza wa jal, dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen.
السؤال الآن ما معنى التدبر؟ التدبر في اللغة معناه أن تتتبع دبر الشيء أي أواخره وتنظر إلى مآلاته. فمعنى تدبر القرآن أن تنظر إلى مآلات الآيات ومقاصد القرآن. بمعنى إن قرأت آيات في القرآن الكريم تتحدث عن النفس وتزكيتها، فلابد أن تسأل نفسك هل تدبرت هذه الآيات أم لا. مثلا سورة الحجرات، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، تقرأ آيات في علاج النفس وتنقيتها، منها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كم قرأنا هذه الآيات وكم سمعنا هذه الآيات، فهل تدبرناها؟ ما زالت السخرية موجودة بين المسلمين، بين الرجال وبين النساء. يبقى تدبرنا القرآن؟ والله أبدا ما تدبرنا القرآن. فلان يمر عليك تغمز لأخيك حتى يضحك عليه، كبيرة من الكبائر، سخرية وانتقاص من قدر الناس. إذا أنت ما تدبرت القرآن وما فهمت القرآن. طيب يعب بعضنا بعضا، هل تدبرنا القرآن؟ والله أبدا ما تدبرنا القرآن. يسيء بعضنا الظن في بعض، فهل تدبرنا القرآن؟ والله ما تدبرنا القرآن. سمعت قالوا لي وتتخذ مواقف وتحارب بعض أخوانك على سماع، هل تثبت؟ هل تيقنت؟ أبدا والله ما تدبرت القرآن. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بئس مطية الرجل زعموا، يعني أقبح مركبة ووسيلة زعموا، قالوا لي سمعت وتتخذ مواقف وتتهم الناس بلا تبين بلا تثبت، إذن والله ما تدبرت القرآن. طيب التجسس تتبع العورات وبتقرأ القرآن، يبقى والله ما تدبرت القرآن. تريد منقص على أخيك تتبع عورات الناس، يا الله تيجي لك شائعة مثلا على فلان وتروح بعتها لغيره وتنقلها لغيره، والله ما تدبرت القرآن. قلت أقول للإخوة إن جاءتك رسالة فيها سوء على أخيك المسلم اجعل نفسك آخر محطة لها واكتمها ولا ترسلها ولا تفشها، فتكون بذلك سترت مسلما، والنبي يقول من ستر مسلما ستره الله. عرفت ليه انت دائما وابدا تجد خلا في بيتك وفي تربيتك لابنائك؟ لانك لا تستر المسلمين، ولم تتدبر القرآن، لأنك تتتبع عورات المسلمين، والنبي يقول ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. هل علمت لماذا نجد الكثيرين غير ممكنين في بيوتهم وغير مستقرين مع أهلهم؟ لأنهم ما تدبروا القرآن. خوض في الأعراض وانتهاك للحرمات وسوء ظن بالإخوة وشق صف المسلمين. هل تريد أن تكون ممكنا في بيتك؟ والله أبدا. سترى قبح عملك في زوجتك، في ابنتك، في ولدك، في أبيك، في أمك، في أخيك، في أختك. لماذا؟ لأن النص صريح، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته، أو كما قال النبي. الجزاء من جنس العمل. لسه الغيبة بيننا يا إخوة موجودة، فهل تدبرنا القرآن؟ والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا لها من رحمة، حريص على أن يرحمكم فيدعوكم للتوبة والأوبة حتى تكونون ممن، أو تكونوا ممن تدبر القرآن. يبقى معنى التدبر آيات بتعالج النفس، لابد أن تكون أول من يطبقها، وأول من يتحلى بها، وأول من يزكي نفسه بها، مش مجرد حروف تقرأ. نعم يا ولد.
Das heißt, wenn wir nun über Tadabbur sprechen, die Verse Allah subhanahu wa ta'ala zu verinnerlichen, sollte man sich die Frage stellen, was bedeutet das überhaupt? Man hört so oft in den Vorträgen Tadabbur, yani nachdenken, verinnerlichen des Koran und so weiter und so fort. Man kann sich das eigentlich schlicht und ergreifend so festhalten, indem jeder von uns liest den Koran, dass wenn du den Koran liest, dass du an egal welche Verse ankommst, dass du dir die Frage stellst, was hat es wohl mit diesem Vers auf sich? Und was ist wohl das Ziel dieses Verses? Und was sollte ich aus diesem Vers entnehmen? Und handle ich nach diesem Vers oder nicht? Versuche ich diesen Vers zu benutzen, um mich selbst, um meinen Charakter zu verbessern oder nicht? Und wir sehen beispielsweise, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Hujurat, und das ist ein Vers, den mit Sicherheit jeder von uns schon gehört hat, der eine mehr, der andere weniger. Aber an diesem Vers kann man sich beispielsweise auch festhalten, ob wir wirklich zu denjenigen gehören, die die Verse Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlichen und nachdenken. Allah azza wa jal sagt, O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten, und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube. Und wer nicht bereut, da sind die Ungerechten. O ihr, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften. Und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider, fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Das heißt, wenn wir den Koran lesen, liebe Geschwister, und dann genau an solche Verse ankommen, wie Allah azza wa jal eben diese Verse genannt hat, so sollte ich mich als Muslim dann fragen, ob wir diese Verse Allah subhanahu wa ta'ala benutzen, um wahrlich unseren Charakter zu verbessern oder nicht. Yani wenn wir sagen, Aisha radiallahu anha wurde gefragt nach dem Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie sagt, sein Charakter war der Koran, so ist dein Ziel und mein Ziel, oder so sollte es sein, dass wir ebenfalls versuchen, dieses Buch, diese Verse Allah subhanahu wa ta'ala, die wir lesen, benutzen, um unseren eigenen Charakter zu verbessern. Das heißt, wenn du hier liest, O ihr, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie, dann solltest du dich fragen, ja, nee, bist du vielleicht noch, auch wenn du lange praktizierst und du bist oft in der Moschee und so weiter und so fort, gehörst du vielleicht zu denjenigen, die auch über andere spotten, über andere runtergucken oder ähnliches? Gehörst du zu denen, die andere Gruppen oder andere Muslime versuchen schlecht zu machen oder auf sie herabgucken, weil sie vielleicht nicht so weit sind oder ähnliches? Und ebenfalls sagt Allah, und das betrifft die Frauen, die ebenfalls vorhanden sind, auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Und das betrifft auch die Schwestern. Ja, nee, so sollte man nicht gegenseitig spotten, dass die einen Schwestern über die anderen Schwestern spotten. Denn du weißt nicht, vielleicht ist der Stellenwert dieser Schwester bei Allah viel höher, als es dein Stellenwert jemals sein wird. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wenn nicht bereut, da sind die Ungerechten. O ihr, die ihr glaubt, und wieder ein Vers, der an mich und dich gerichtet ist. O ihr, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften. Ja, je nach den Mutmaßungen weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Ja? O ihr, die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. Und sucht nicht andere auszukundschaften. Ja, nee, versuch nicht, dass dein Auge immer dem anderen, deinem Bruder hinterhergeht. Was macht er wohl falsch? Oder wo wird er hingehen? Oder was tut er? Oder wohin? Ja, nee, versuch nicht andere auszukundschaften. Subhanallah, jeder von uns ist eigentlich mit sich selbst beschäftigt. So sagt Allah azza wa jal. Und sucht nicht andere auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede. Ja, nee, das, was allgegenwärtig als Lästern bekannt ist. Und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, gewiss Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Das heißt, wenn wir all diese Verse lesen im Koran, sollten wir immer nachdenken, wie ticke ich eigentlich, wie bin ich drauf, wie ist es mit meinem Charakter, wie ist es mit dem Koran, lese ich nur, damit ich sagen kann, ich habe ihn gelesen, oder lese ich den Koran, um diese Verse zu nehmen, aufzusaugen, nachzudenken, was ist das Ziel dieses Verses, was ist die Botschaft dieses Verses, was kann ich davon entnehmen, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, wie soll ich meinen Charakter verbessern, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Und das ist Tadabbur, liebe Geschwister, dass wir das benutzen, was uns Allah geschickt hat, als Rechtleitung, um uns fortan immer wieder zu verbessern und um Allah subhanahu wa ta'ala damit näher zu kommen.
Aydan, إذا قرأت آيات عن أحوال المجتمعات والأمم فلابد أن تنظر في مآلاتها في أمتنا وفي مجتمعاتنا وفي أحوالنا. مثلا نقرأ كثيرا من الآيات على مائدة القرآن يقول الرب فيها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهل تدبرنا هذه الآية؟ انظر للأمم السابقة، لماذا أهلكهم الله؟ لماذا أغرق قوم نوح بالطوفان؟ ولماذا أهلك قوم عاد وقوم ثمود؟ ولماذا أغرق فرعون وجنده؟ اسأل لماذا؟ لأنهم كذبوا المرسلين، لأنهم خالفوا منهج الله رب العالمين، لأنهم وقعوا في المنكرات والمخالفات والفواحش والعياذ بالله رب العالمين كقوم لوط. يبقى لابد أن تعتبر أن العذاب والهلاك والانكسار والهزائم بسبب التكذيب، بسبب المخالفات. فانظر لأمتك وانظر لمجتمعك، لماذا انكسر؟ سبب المخالفة. إذن لابد أن ترجع، لابد أن تتوب، لابد أن تستغفر، لابد أن تأمر بمعروف، لابد أن تنهى عن منكر، لابد أن تعيد للأمة المكانة بالعودة للقرآن الكريم. هذا مفهوم التدبر، مش بنقرأ وكأن الآيات ليست لنا نحن. آيات بنقرأها بنمر عليها حروفا فقط، ما مست شغاف قلوبنا وما أثرت في سلوكياتنا ولا معاملاتنا أن تعود لنا مكانتنا التي فقدنا أبدا. انظر مثلا إلى هذا الموقف لسلف الأمة مع التدبر. إنها زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العربية القرشية الحرة من آل بيت النبي، أرسل لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليزوجها لخادمه ومولاه زيد ابن حارثة، عبد مملوك وليس حرا، فقير فقرا مدقعا، يزوجه من من؟ من زينب القرشية الحرة ابنة عمة رسول الله. نعم، العرب كان عندهم كفاءة، لا يمكن أن تتزوج الحرة من عبد أبدا، فكيف يزوج النبي مولاه وخادمة لابنة عمته زينب بنت جحش؟ لما وصلها الأمر قالت زينب: أنا الحرة القرشية ابنة عمة رسول الله، أتزوج من خادمه؟ فأنزل الله قرآنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا الله، الآية في سورة الأحزاب، ما فيش اختيار أبدا، ما دام الأمر من الله ومن رسوله ما فيش اختيار، في سمعنا وأطعنا. الآن للأسف ابتلينا بأذيال المستشرقين في بلاد الإسلام، يطعنون في القرآن وفي السنة وهم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يهدمون السنن وينكرونها باسم العقل. عقل، لو كانت لكم عقول لاستجبتم لهدي نبيكم ولعظمتم سنة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، لكن غابت عقولهم ولوثت بأعراض الدنيا الباطلة، أموال تضر ومناصب يحصلونها على حساب دينهم، والدنيا إلى زوال وأهلها إلى فناء، وهناك يوم للحساب. يا عباد الله، يذكروننا بأمر النملة التي مرت على قطرة عسل فرشفت منها رشفة، ذاقت لذيذ طعمها فأعجبت ففكرت، ثم عادت مرة ثانية لترشف رشفة أخرى فأعجبتها، ثم عادت ثالثة فزاد عجبها، فكرت، وبدلا من أن تكتفي بما حصلت، لا، لابد أن أغوص في العسل. وبالفعل غاصت في قطرة العسل ترشف من جميل طعمها، وفجأة التصقت قوائمها، حاولت أن تخرج منها فما استطاعت حتى ماتت وقتلتها قطرة العسل. وكذلك حال صاحب الدنيا مع الدنيا، لو اكتفى منها بالقليل لنجا، ولكن من غاص فيها وملأت قلبه أمسكت قوائمه وأهلكته ولم يحصل منها شيئا. الدنيا إلى زوال، فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. تعالوا لنرى زينب رضي الله عن زينب، وصلتها الآية أن الله تعالى أنزل قرآنا يقول فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة العربية القرشية خادم رسول الله ومولاه زيد ابن حارثة. هكذا يكون التدبر يا إخوة. امرأة أنصارية أخرى شريفة أرسل النبي إلى أبيها ليخطبها، ففرح الرجل فرحا شديدا وظن أنها لرسول الله، فقال: أهلا ومرحبا برسول الله. قال: يا هذا، ليست لرسول الله ولكن لجليبيب. جليبيب صحابي فقير جدا، قصير القامة، دميم الخلقة، لا يؤبه له إن تكلم، لا يفتقد إذا غاب، سبحان الله، والمرأة حسيبة ونسيبة. جليبيب، قال الرجل: أمهلني يا رسول الله حتى أستشر أمها وأخذ رأيها قال لك ذلك. ذهب الرجل إلى البيت يقول لزوجته إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت مرحبا وأهلا برسول الله. قال لها ليست للنبي. قالت فلمن؟ قال يخطبها لجليبيب. قال جليبيب، وضربت بيدها على صدرها وقالت ومن جليبيب هذا؟ فإذا بالبنت تسمع الحوار الذي يدور بين أبيها وأمها، فتقتحم المجلس على أبويها وتقول أبتاه أماه لا ترد هدية رسول الله، فإني أقبل جليبيبا زوجا لي ما دام قد اختاره لي رسول الله. قال الله تعالى وذكرتهم بالآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما علم النبي بمقولتها دعا النبي لها دعوة أن تكون من أطيب أهل المدينة عيشا، وقد كان، فكانت من أثر أهل المدينة مالا ومن أطيبهم عيشا بدعوة النبي وباستجابتها لأمر الله ولأمر رسول الله ولتدبرها لآيات الله. فهل تدبرنا القرآن؟ هل عندما نقرأ القرآن نتدبر؟ هل يؤثر فينا القرآن؟ هل نتخذه منهج حياة؟ هذا هو السؤال الذي إن حققناه أجبنا عليه إجابة صحيحة جددنا ديننا. نعم.
Ebenfalls sollte man wissen, warum Allah Azza wa Jal im Koran die Zustände der Völker von früher anspricht. Yani was hat der Muslim davon, wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala im Koran erwähnt die Geschichten von Pharaon und Lot und Thamud und Ad und andere Völker, die vor uns gewesen sind? Was sollte ich als Muslim, wenn ich den Koran lese und ich lese von den Ereignissen, die damals sich zugetragen haben, was sollte der Nutzen sein? Und genau das, wie wir erwähnt haben, vorhin ist Tadabbur, dass du dir immer die Frage stellst, was kann ich als Nutzen daraus ziehen? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Ereignisse von der damaligen Zeit yani offenbart, aufgrund dessen, dass der Muslim vorsichtig ist oder dass die Umma der Muslime vorsichtig ist, dass er nicht dieselben Fehler vollzieht und dann im Endeffekt dieselbe Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Das heißt, wenn ich im Koran lese, wie Allah azza wa jal die Heuchler beschreibt oder die Ungläubigen beschreibt oder die Völker beschreibt, die vorher waren oder ähnliches, dann ist das erstens eine Art Nachricht für mich, ja, eine Botschaft an mich, und zweitens entnehme ich daraus, dass ich versuche, mein Leben so zu leben, dass ich nicht in diese Fehler falle, wie es diese Völker vor uns getan haben, dass wir als Umma nicht bestraft werden, so wie es diese Gemeinschaften vor uns bestraft worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir unseren Zustand bessern wollen, muss man immer wieder schauen, was ist das oder was sind die Sünden oder was sind die Fehler oder was sind die Handlungen, die einen Muslim an sich jetzt als Einzelperson gesehen oder auch die ganze Gemeinschaft in diese Situation gebracht haben. Und dann wird man schnell merken, dass man weit entfernt ist vom Buch Allah subhanahu wa ta'ala und dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns auferlegt hat. Denn der Muslim sollte wissen, dass Allah azza wa jal, sobald Allah azza wa jal einem Menschen etwas auferlegt oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so gilt es dazu, dass es eine Eigenschaft der Gläubigen ist, dass man sagt, wir haben gehört und wir gehorchen. Ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir sagt, du sollst das so machen, dann sollst du das so machen. Wenn es in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorkommt, dass du das so machen sollst und nicht so machen sollst, dann sollte der Muslim sagen, ich höre und gehorche. Und wir sehen beispielsweise, wie ein bestimmter Vers im Koran offenbart worden ist. Es wird überliefert, Zainab bint Jahsh, yani die Cousine des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie verheiraten wollen und hat ihr vorgeschlagen, Zayd ibn Haritha zu heiraten. Und Zayd war der Bedienstete des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Zayd hatte yani einen Stellenwert gehabt, der yani ein Bediensteter, jemand, der nicht frei ist, ja, sondern ein Bediensteter, der für jemanden arbeitet. Und er hat gesellschaftlich gesehen, damals bei den Arabern, wir reden nicht vom Islam, sondern bei den Arabern war es yani nicht gang und gäbe gewesen, dass so einer so eine Frau wie Zainab heiratet. Yani, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr das empfohlen und so hat sie Zainab yani gewundert. Yani, ich, Zainab, die Araberfrau von dem und dem Stamm, als freie Frau, Und das waren damals Dinge, Eigenschaften, die sehr kostbar waren. Yani man hat diesen Status genossen, wenn du von dem und dem Stamm warst, beispielsweise von Quraysh oder ähnliches, du warst von dem Stamm und du warst von den Arabern und du warst yani frei und du hattest, yani du warst die Cousine des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so hat sie sich gewundert. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers offenbart in der sinngemäßen Übersetzung des Koran. Und es gebührt einem Gläubigen oder einer Gläubigen nicht, wenn Allah Azza wa Jal und sein Prophet und sein Gesandter eine Sache beschlossen haben, dass sie da noch yani, die Wahl haben, eine andere Entscheidung zu treffen. Es gebührt sich nicht, in der sinngemäßen Übersetzung, es gebührt sich nicht für den Gläubigen oder für die Gläubige, wenn Allah und sein Gesandter eine Sache beschlossen haben, dass sie yani, einen anderen Ausweg aussuchen. Oder dass sie dann noch Spielraum haben oder ermessen Spielraum, um eine andere Entscheidung zu treffen. Und das ist genau das, so hat Zainab radiallahu anha sich gesagt, wegen mir ist ein Vers offenbart. Und dann hat sie die Heirat angenommen, mit Zaid hat sie dann diese Heirat angenommen und sie haben miteinander geheiratet. Das ist, liebe Geschwister, um zu wissen, wie es ist, wenn man sagt, ich höre und ich gehorche. Ebenfalls eine andere Frau, ein Ereignis, was sich zugetragen hat, eine Frau von den Ansar, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihrem Vater die Botschaft gegeben, dass er diese Frau verheiraten möchte. Und dieser Vater hat sich sehr gefreut und hat gesagt, Marhaba, yani, willkommen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will dich heiraten und so weiter und so fort. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie ist nicht für mich, wahrlich, sie ist für Julaybib. Und Julaybib, liebe Geschwister, war bekannt, das war, yani, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, einer, der nichts hat. Yani, null, minus, überhaupt nichts. Ja? Und so hat der Vater überlegt und hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass mich mit meiner Frau darüber sprechen. So haben sie darüber gesprochen und yani, so hat sich die Frau an die Brust gefasst und hat sie gesagt, wer ist dieser Julaybib? Und so weiter und so fort. Yani, sie haben ein bisschen herabgeschaut und diese Frau hat diese Diskussion mitbekommen und ist dann rausgegangen und hat gesagt, oh Vater, oh Mutter, yani, wir nehmen das Geschenk des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Es gebührt sich nicht, diese Sache abzulehnen. Es gebührt sich nicht, für uns diese Sache abzulehnen. Nein. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ahzab, in der etwas genaueren Übersetzung, weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinen Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem Irrtum. Und so hat diese Frau gesagt, o Vater, o Mutter, wir nehmen das an, ich akzeptiere die Ehe mit Julaybib. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für sie eine Dua gemacht, dass sie sehr reich wird, was Vermögen angeht, und ein sehr gutes Leben führen wird. Und so war es dann bekannt für diese Frau, wie überliefert ist, dass sie am Ende ein sehr gutes Leben gelebt hat und sehr vermögend war. Das heißt, das ist die Frucht aus dem, wenn man die Verse Allah subhanahu wa ta'ala oder die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hört und sagt, wir hören und gehorchen. Denn der Muslim sollte wahrlich wissen, dass man zurückgebracht wird zu Allah subhanahu wa ta'ala und dass ein jeder von uns zurückkehren wird zu Allah subhanahu wa ta'ala und man sollte die Dunya fürchten. Deswegen sollte der Muslim von dieser Dunya so viel nehmen, wie es für ihn bedürftig oder so viel, wie er es braucht. Oder das nehmen, was ihn näher bringt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch wenn er viel bekommt, das benutzen, um näher zu kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala und sich davor fürchten, dass er sich in diese Dunya verliebt und in diese Dunya verirrt und wegkommt vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala und der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Hibbati fillah al-maqam daqa bina al-hadithu an al-tadabbur yatool. ثم التفكر ثم الإبصار فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.